ARD. SWR Kultur. Forum. Mühle, Mau Mau, Minecraft. Warum spielen wir? Spiele zu spielen ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Spielen kann jeder und jede. Aber nicht nur Kinder haben Freude am Spiel. Gesellschaftsspiele und Games verkaufen sich so gut wie nie. Die Spielwarenbranche macht auch in der Krise Gewinn. Rund 4,5 Milliarden Euro geben die Konsumentinnen und Konsumenten in diesem Jahr für Spielzeug und Spiele aus. Das ist ein Plus von ungefähr 3%. Woher kommt der Drang zum Spielen? Und macht Spielen wirklich schlau, gesund und glücklich? Darum geht es heute im Forum bei SWR Kultur mit Marion Theis und mit diesen Gästen. Professor Dr. Jens Junge, Spieler, Gamer, Unternehmer und Direktor des Instituts für Ludologie, also Spielewissenschaft, an der SRH University Berlin. Der Soziologin Wiebke Warburg, Spiele- und Spielzeugforscherin, Professorin für Pädagogik an der Universität Koblenz. Und Nico Wagner, Mitglied in der Jury für das Spiel des Jahres. Er betreibt den Spiele-Podcast Brettagoge. Manche Menschen machen ja Sport oder Musik in der Freizeit, sie basteln oder sie gärtnern. Sie spielen, Herr Wagner. Wieso?
Das ist eine ziemlich einfach zu beantwortende Frage. Erstmal hallo. Es macht einfach sehr viel Spaß, eine gute Zeit mit Mitmenschen zu verbringen und sich da näher zu kommen, was im Alltag ja vielleicht momentan immer ein bisschen untergeht.
Also Sie spielen nicht alleine? Oder auch?
Nee, es gibt zwar mittlerweile auch Spiele, die man alleine spielen kann, aber mir geht es tatsächlich darum, eine gute Zeit mit Leuten zusammen am Tisch zu erleben. Ja.
Die Spielebranche, die boomt ja gerade, wie immer vor Weihnachten, die hat aber auch aufs Jahr gesehen, zugelegt. Erstaunt Sie das, Herr Junge?
Nein, es ist ein langfristiger Trend, der tatsächlich als Gegentrend zur Digitalisierung zu sehen ist, so sehe ich es. Das ist eben genau dieses Bedürfnis, was Nico gerade beschrieben hat. Ach, übrigens, ja genau, also Spieler duzen sich alle, wir kennen uns untereinander, also und haben deshalb uns auch immer gerne aufs Du eingelassen.
Okay.
Ja, also wir sehen halt seit Jahren, dass eben diese Szene boomt, dass es immer mehr Neuerscheinungen gibt, also im Vergleich zu den paar Jahrzehnten vorher, dass die Spiele in Essen, die größte Publikumsveranstaltung für Brettspiele, eine Rekordbesucherzahl dieses Jahr hatte mit 220.000. Also die Szene entwickelt sich weiter, weil immer mehr Menschen auch das Bedürfnis halt haben, doch eben nach sehr langen Bildschirmzeiten so eine digitale Entgiftung auch abends dann mal wieder doch zu organisieren.
Wobei man sagen muss, dass dieser Boom auch zusammenhängt mit Pokémon-Sammelkarten, aber auch mit Lego oder Spielen wie dem Musikspiel Hitster oder Actionfiguren. Ist dieser Erfolg in der Spielebranche ein Hinweis darauf, dass wir immer verspielter werden? Was meinen Sie, Frau Warburg?
Als Spielpädagogin würde ich sagen, ja, bitte, mehr Verspieltheit im Leben kann uns allen nur gut tun. Aber den Trend zum Spiel, Gamification, spielerisches Lernen, den sehen wir zumindest in Bildungskontexten auf jeden Fall. Also viele Kolleginnen und Kollegen auch bei mir versuchen, spielerische Momente in die Lehre einzubinden. In der Schule passiert das viel. Also, dass wir uns insgesamt in einer Gesellschaft bewegen, die viel spielt, würde ich auf jeden Fall bestätigen.
Da gibt es auf der einen Seite den Bereich der Lernspiele, den Sie gerade angesprochen haben. Andererseits spielen viele Menschen in ihrer Freizeit, ne, wie Sie auch. Herr Wagner, Sie alle wahrscheinlich, Sie alle drei. Aber wir leben in einer Welt des Wahnsinns, immer in Sorge vor der nächsten Katastrophe. Ist das der richtige Moment, um zu spielen, um auch viel zu spielen?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall. In einer Zeit, die mit so viel Verunsicherung verbunden ist, ist das Spielen und vielleicht auch gerade das Spielen von Gesellschaftsspielen immer, immer wichtiger, weil wir auch in diesem Spiel eben verarbeiten, nämlich das, was wir alltäglich erleben. Es gibt viele Spiele, die ja auch die Themen aufgreifen, die uns bewegen, Umweltzerstörung, Kriege und so weiter. Das spielerisch zu bearbeiten, kann, glaube ich, allen nur richtig gut tun. Deswegen würde ich sagen, jetzt ist gerade die Zeit zum Spielen.
Also auf jeden Fall ist eben das Spiel nicht nur immer Flucht aus dem Alltag, sondern genau das, dass wir dort halt Konflikte und Probleme neu verhandeln, diskutieren, mit Perspektivwechsel irgendwo halt zu neuen Erkenntnissen kommen und Einsichten gewinnen. Also das macht das Spiel halt auch aus.
Ich finde, Spielen hat auch einen hohen Grad an Selbstwirksamkeit und ich finde gerade unter dem Stichwort News Fatigue haben ja ganz viele Leute heutzutage das Problem, über sie stürzt so ein bisschen die Nachrichtenlage ein und sie haben das Gefühl, ich kann sowieso nichts ändern und am Spieltisch, da erlebe ich dann doch mal die Entscheidungen, die ich treffe, die haben irgendwie eine Auswirkung. Und ja, ich habe da eine Selbstwirksamkeit. Das kann auch für die Psychohygiene, glaube ich, ganz gut sein.
Was bedeutet es zu spielen? Der niederländische Kulturhistoriker Johan Huizinga hat vor fast 90 Jahren diese Definition vorgegeben. Das Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird. Ihr Ziel in sich selbst hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewusstsein des Andersseins als das gewöhnliche Leben. Würden Sie sagen, das gilt heute noch?
Also ich würde das inzwischen erweitern. Es gibt so viele Spielerunden, wo man eben über Regelsysteme neu diskutiert. Ob das wirklich auch alles so Spaß bringt, was da sich der Game Designer, der Spieleautor ausgedacht hat. Oder sollen wir das nicht mal ganz anders machen? Können wir da nicht irgendwie mal verrückt anders spielen? Also entstehen auch wieder neue Spiele. Also da ist auch sehr viel Kreativität natürlich im Auseinandersetzungsprozess mit dem, was man da auf dem Tisch hat.
Wie wichtig ist Freiwilligkeit?
Also ich denke, Freiwilligkeit spielt eine sehr große Rolle. Ich bin immer ein bisschen mit einem Gedanken in pädagogischen Kontexten. Wenn wir sagen, wir bieten Brettspielerunden an, ist es ganz wichtig, dass die Kinder, die Jugendlichen, aber auch die Erwachsenen sich freiwillig entscheiden. Weil natürlich kann man auch anregen, man kann auch Spiele anbieten und motivieren. Aber das selbstgewählte Spiel, die Motivation, vielleicht immer wieder spielen zu wollen, die ist ganz entscheidend. Also die haben wir auch immer in allen Definitionen, die wir zum Spielen heutzutage lesen können. Also von anderen Kolleginnen und Kollegen verfasst. Freiwilligkeit ganz wichtig. Und ein Aspekt, den ich auch noch ansprechen wollte, die Emotionen. Wir haben gehört Freude und ich denke auch, Spielen kann viel Freude machen, aber wir haben eben auch andere Emotionen, die damit verbunden sind. Das kann auch frustrierend sein, wenn das Spiel nicht so läuft, wie man sich's vorgestellt hat, wenn die Mitspielenden nicht das machen, was man erwartet hat. Also da können auch andere Emotionen eine große Rolle spielen.
Bei mir ist so als Lehrer, also ich bin hauptberuflich Lehrer, da versuche ich natürlich auch irgendwie Spiele einzusetzen und Kinder haben echt so eine Art siebten Sinn oder die riechen auf 3 Kilometer Entfernung, das ist doch jetzt ein Lernspiel, was der Herr Wagner mir da unterjubeln will und dann ist die Freiwilligkeit sofort weg. Deswegen, ich bin gar nicht so ein Fan von diesen pädagogisch angehauchten Spielen. Ich finde aber, dass ganz viele dieser Spiele mittlerweile so eine Art Soft-Skill-Vermittlung haben, also die bringen den Kindern ganz viele Sachen bei, ohne wirklich so pädagogisch zu sein. Und das sind dann eigentlich, finde ich, auch die besten Spiele in dem Kontext und sowieso sind die besten Spiele die, die halt eben freiwillig gewählt werden. Und ja, genau, bei Emotionen würde ich zustimmen. Selbst wenn ein Spiel richtig frustig ist, kann mich das ja motivieren, beim nächsten Mal einfach besser zu sein. Es sollte einfach nicht per se frustig sein, weil jetzt zu viel Glücksanteil da drin ist und ich den Eindruck habe, ich hatte jetzt gar keinen Einfluss auf das, was passiert. Dann habe ich wahrscheinlich nicht Lust, das Spiel nochmal zu spielen, aber da sind ja die Spieldesigns mittlerweile zum Glück viel, viel besser geworden als noch in den 80ern oder so.
Können Sie mal ein Beispiel nennen für so ein Soft-Skill-Förderungsspiel, was Sie gut finden?
Ja, alles, wo man irgendwie als Gruppe zusammenkommt, würde ich sagen. Also sowas wie Top Ten war so ein Spiel, was bei uns auch vor Jahren auf der Liste gewesen ist, wo man viel kreative Szenarien durchdenken muss und sich darauf einstellen muss, was sagen die anderen. Auch ein bisschen Fremdverständnis entwickelt. Das wäre zum Beispiel was, wenn es um den sprachlichen Bereich geht, vielleicht auch um irgendwelche Unterrichtsinhalte zu wiederholen, kann man Codenames, ein Spiel des Jahres von 2016 müsste es, glaube ich, gewesen sein. Das kann man da super anwenden und auch seine eigenen Themen so ein bisschen ummodeln und da Begriffe dann selber mit reinbringen. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten.
Das ist ein Spiel mit Karten, ne? Codenames?
Genau, da wird ein Raster von 25 Begriffen ausgelegt und über eine zusätzliche Karte wird den jeweiligen Teamleadern, man spielt da in Teams gegeneinander, vermittelt, welche dieser 25 Begriffe sind denn jetzt oder gehören zu unserem Team. Und dann muss ich Überbegriffe so angeben, dass die anderen nur auf die Begriffe kommen, die zu uns gehören. Also wenn jetzt da Frühling, Sommer und Herbst liegt, müsste ich vielleicht sowas sagen wie Jahreszeiten 3. Und dann müssen die aus diesem 25er Raster genau die 3 Begriffe rausfinden und nicht die von dem anderen Team. Und das kann ich natürlich super anwenden, um zum Beispiel zu sagen, ich wiederhole die Geschichte des Nationalsozialismus und habe halt in diesem 25er Raster dann Begriffe wie Reichstagsbrand oder Machtergreifung. Und dann muss man da irgendwie Dinge neu miteinander verbinden zum Beispiel.
Das ist aber sehr durchsichtig. Das würde ich sofort als Lernspiel erkennen, oder?
Also Aber ganz wichtig ist ja, dass alle Kompetenzbereiche bei den verschiedenen Spielen, je nach Gewichtung, welche Herausforderung da gemeistert werden soll, angesprochen werden. Und das sind eben kognitive Kompetenzen, sprachliche Kompetenzen, wie wir das eben besprochen haben, aber eben vor allen Dingen auch soziale Kompetenzen, emotionale Kompetenzen und die kulturellen Kompetenzen. Spiel macht uns Menschen eben, Sie hatten es in der Anmoderation ja gesagt, glücklich, gesund und schlau. Und das Gesunde ist eben auch, in einer psychischen Stabilität zu sein, in einer Balance zu sein und eben auch die realen Herausforderungen des Lebens im Spiel vielleicht neu zu verhandeln. Die Definition von dem Herrn Heusinger haben Sie ja gerade vorgelesen, dass also dieses Herausnehmen aus der Wirklichkeit und dort andere Perspektiven einnehmen, dort konsequenzlos irgendwo halt auch anders sein zu können, sich selbst auszuprobieren, die Emotionen, die wir angesprochen haben, mal auch an den Rand der Belastbarkeit zu treiben in so einem Spiel, was wir in der Realität vielleicht nicht erleben, im Spiel einfach mal auszutesten. Und das ist so ein bisschen das Üben und das Trainieren, Verhalten auf Vorrat für zukünftige andere reale Herausforderungen. Also wir nehmen aus Spielsituationen, die ja in so einem Schonraum stattfinden, eben sehr viel mit auch, um echte Herausforderungen zu lösen und dieses Verständnis für den anderen zu wecken, Menschen mehr demokratiefähig zu machen, sie zu sozialisieren.
Das klingt für mich nicht so, als wäre Spielen das Gegenstück zu arbeiten oder vielleicht doch ein bisschen.
Naja, Arbeit ist ja zum Geldverdienen da. Manche Profis machen das. Das ist nun im Brettspielbereich nicht gegeben, dass es dort Profis gibt. Aber im Sportbereich sehen wir das ja schon.
Arbeit ist zum Geldverdienen da. Das ist, wie soll ich sagen, vielleicht eine männliche Sicht. Also es gibt viele Menschen, die arbeiten und verdienen kein Geld. Ich denke nur an die Care-Arbeit. Frau Warburg, Sie wollten was sagen.
Ja, genau. Früher haben wir immer gesagt, Spielen ist die Arbeit des Kindes. Ne? Also da sieht man auch nochmal diese Bilder, die wir haben, zwischen die Trennung zwischen Arbeit, Freizeit, bezahlter Arbeit, nicht bezahlter Arbeit. Interessant finde ich da vielleicht, wer arbeitet in der Familie dann, ne, mit den Brettspielen. Ich glaube, da gibt es schon immer noch eine Tendenz, dass eher die Väter diese Sache machen. Also die Spielerarbeit, wenn wir sie so nennen wollen. Das finde ich auch eine interessante Entwicklung, die man mal angucken muss, was das in der Zukunft mit sich bringt.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Sie meinen, die Väter spielen eher mit den Kindern, während die Mütter dann aufräumen, oder?
Genau, also da gibt es ein paar Untersuchungen dazu, dass quasi, wenn wir sagen, das ist alles Care-Arbeit, die geschlechtsbezogen ein bisschen verteilt ist. Also quasi, dass die Sachen wie Wäsche waschen, putzen und sowas doch noch stärker von den Frauen gemacht wird und die, sage ich mal, noch ein bisschen spaßorientierteren Care-Tätigkeiten eher von den Vätern übernommen werden.
Ich höre keinen Widerspruch von der männlichen Seite, dann lassen wir das mal so stehen.
Nein, das ist auch kein Widerspruch. Das ist ja natürlich, ich habe das ein bisschen überspitzt eben formuliert, weil eben viele verbinden mit Arbeit, Pflichterfüllung und keinen Spaß haben. Was wir aber immer mehr ja merken, ist ja, dass gerade in vielen Berufen, die mit Dienstleistung zu tun haben, die mit Kreativität zu tun haben, eigentlich immer mehr Menschen gesucht werden, die mit Leidenschaft, mit Überzeugung ihren Job machen. Also auch dort kommt das Thema mit Spaß und Kreativität, spielerischen Prozessen, auch Leistung bringen zu können, immer mehr rein. Also das würde ich noch mal kurz ergänzen, weil viele immer meinen, das trennen wir jetzt mal Ernst und Spaß und Arbeit ist eben Ernst. Und nein, diese Trennung gibt es eben heutzutage gar nicht mehr in dieser radikalen Form.
Welche Rolle spielt denn Spannung beim Spielen?
Ja, eine ganz große, diese Ambivalenz sozusagen, wie wird es ausgehen, das macht auch gerade den Spielspaß halt aus. Bei der Jury wird es sicherlich auch immer wieder so eine Rolle spielen, also ist ein Spiel immer wieder auch neu erfrischend, spannend vom Ausgang halt her organisiert. Kann ich es mehrmals spielen oder ist es sehr schnell verstanden und durchdrungen gedanklich, welche Taktik da immer zum Sieg führt? Oder hat sich da der Spieleentwickler, der Spielerautor so toll Gedanken gemacht, dass es immer wieder überraschende Effekte gibt, dass es eben Wandlungen im Spiel gibt? Also das macht eben diese Spannung halt aus und da kommt ganz viel Spielreiz her.
Spielreiz ist die Spannung, die Freude vielleicht auch, so haben wir das in der Definition zumindest gehört. Sie sagen ja auch, Herr Junge, Spielen macht glücklich. Was genau macht glücklich beim Spielen?
Naja, das Herausfordernde ist ja im Spiel implementiert. Wir sollen ein Problem lösen und es tut uns einfach gut. Das Spiel ist eben ja eine Herausforderung, mit der wir konfrontiert werden und dann spüren wir, dass wir es unter Kontrolle kriegen. Das ist überschaubar. Das ist nicht so komplex wie die Realität. Ich kriege zwischen all den Problemen plötzlich was geregelt. Ich habe eine Selbstwirksamkeit und das tut uns gut zu spüren, ich kriege doch was irgendwie halt erledigt. Ich bekomme das Problem in den Griff, ich kriege das Ziel erreicht. Spiele beschenken uns damit halt sozusagen und geben uns diese Selbstsicherheit, dass wir auch mit anderen Herausforderungen des realen Lebens gut umgehen können.
Und das muss aber ja nicht sogar immer zwangsweise gegeneinander sein. Ein ganz großer Trend der letzten, naja, sagen wir mal 5 bis 6 Jahre vielleicht, ist auch kooperative Spiele. Sprich, das kennen vielleicht viele Zuhörenden gar nicht so klassischerweise. Spiele, die wir zusammen gegen das Spiel spielen. Also wir kriegen nicht nur jeder persönlich eine Aufgabe gestellt und jede, sondern wir alle als Gruppe. Und dann sagt das Spiel, ja, guck doch mal, ob ihr jetzt rauskriegt, wie ihr mich schlagen könnt. Und das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Erlebnis tatsächlich von dieser Emotion am Tisch. Wenn wir dann sagen können, selbst wenn wir jetzt hier ein schwaches Glied mit dabei haben in der Gruppe, wir haben das zusammen bewältigt. Und da kann man sich dann am Ende richtig freuen oder halt auch eben dann motiviert fühlen, es nochmal anzugehen. Das empfinde ich tatsächlich als eine sehr bereichernde neue Entwicklung der letzten Jahre, dass es nicht immer unbedingt so ganz hart gegeneinander gehen muss.
Frau Warburg, Sie wollten was sagen.
Genau, also zu kooperativen Spielen gerne auch noch später mehr. Ich fand das mit dem Glück vielleicht noch ein bisschen differenziert. Macht Spielen wirklich glücklich? Also da würde ich sagen, vielleicht trägt es zur Zufriedenheit eher dabei. Also ich finde, Glück ist so ein super großes Konstrukt und würde viele Lebensbereiche dann einfach betreffen und man ist ein Mensch richtig glücklich. Also das war mir so ein bisschen zu sagen, ich glaube, diese ganzen Sachen auch, die Kollegen eben auch gesagt haben, ganz viel kann das für unsere Zufriedenheit bestimmt beitragen, zu unserer Lebenszufriedenheit, aber wir haben natürlich auch problematische Aspekte des Spielens und da ist man nach einer Partie vielleicht am Ende nicht glücklich oder wenn man viel spielt, auch kein unbedingt glücklicherer Mensch als andere Menschen, die nicht so viel spielen. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit dem Machtspielen tatsächlich glücklich. Kooperative Spiele, das finde ich auch ganz großartig, weil wir da natürlich diese Entwicklung auch haben, die ich auch sehr beobachte und auch feiere, weil man wirklich sehr viele positive Erlebnisse hat, miteinander das einzuüben und so anekdotenhaft, als wir die ersten kooperativen Spiele gespielt haben, war das für viele ganz schwierig zu sagen, ich muss mich vielleicht jetzt hier mal zurücknehmen, meine Strategie und die absprechen mit jemand anderem, damit wir zu einem Erfolg kommen. Das war so in meinen Spiele-Settings erstmal ein ganz überraschender Modus, der mit dem Spielen irgendwie, mit dem Brettspielen, sonst spielt man ja auch kooperativ oft, gar nicht in Verbindung stand. Und das fand ich auch ganz spannend zu beobachten, wie das Spielverhalten auch sich ändern musste.
Ein anderer Trend noch, der zielt auch darauf ab, nicht unbedingt glücklich zu sein. Also ich meine, es erwartet ja auch niemand, jetzt nehmen wir mal Filme, in Schindlers Liste zu gehen und zu sagen, Mensch, jetzt bin ich aber glücklich danach. Also Spiele werden ja auch zum Glück immer mehr wirklich als ein Kulturgut begriffen. Und natürlich gibt es dann da mittlerweile auch Spiele, die machen irgendwie was mit mir am Tisch. Also ich erlebe da schon Emotionen, aber ich muss nicht unbedingt glücklich sein am Ende. Mhm. Das können so Spiele sein wie Alice is Missing, könnte man da jetzt zum Beispiel mal erwähnen, wo wir als Gruppe zusammen rausfinden wollen, wo ist denn eigentlich diese Teenagerin hin, die wir von früher noch kennen? Also wir kommen alle wieder zurück in unser Dorf und wir spielen eigentlich die ganze Zeit nur über Textnachrichten, die wir uns während des Spiels hin und her schicken. Ja, und dann kann man sich vielleicht schon denken, wenn das so eine Geschichte ist, wo eine Teenagerin auf einmal verschwunden ist, die geht jetzt nicht unbedingt mit einem Happy End aus. Das war aber eins der stärksten Spielerlebnisse, was ich in den letzten Jahren hatte und da saß ich aber nicht da und hatte dann ein Happy End. Also ich finde so ein Kulturgut, das muss einfach irgendwie was mit mir machen, es muss mich aber nicht unbedingt glücklich machen.
Ich bringe noch mal ein anderes Beispiel, Le Poilu. Das ist zum Beispiel ein Spiel, wo 6 französische Soldaten im Ersten Weltkrieg unbedingt als gesunde, ja, heile Menschen nach Hause kommen wollen und nicht als tote Helden. Und dieses Spiel treibt einen in eine Emotion, die also nicht irgendwie rational ansonsten irgendwie erklärbar ist, sondern dieses, die müssen jetzt überlegen, wie können sie halt den nächsten Bombenhagel, den nächsten Giftgasangriff irgendwie überlegen, wie müssen wir uns miteinander abstimmen, wie sortieren wir uns. Also das ist natürlich dann, auch wenn man irgendwie zwar gemeinsam dann überlebt, schön, das macht nicht so richtig glücklich, aber wir haben es geschafft, aber es ist, bleibt einem dieses bedrückende Gefühl, dieses Erlebnis gehabt zu haben, so in dem Spiel, boah, ist das also, wie schlimm, wie schrecklich ist Krieg eigentlich? Und das schafft halt eben kein Gespräch, was wir dort für Emotionalität in so einem Spiel halt wecken können.
Besteht da nicht auch mal die Gefahr, dass man in so eine Parallelwelt abdriftet? Sie haben ja auch schon gesagt, also Spielen bringt Selbstwirksamkeit, das Gefühl, dass man was unter Kontrolle kriegt, dass man sein Leben auf die spielerische Seite verlagert und von dem Rest sagt, naja, ist nicht so schlimm, wenn das alles nicht funktioniert, ich halte mich raus, ne? Ich gucke keine Nachrichten mehr, ich interessiere mich nicht, ich spiele und da habe ich mein Leben. Ist das eine Gefahr?
Ich glaube, wenn wir auf die Definition von Spiel gucken, haben wir diesen raus aus der Realität, aber immer Bezug zur Realität eigentlich bei den meisten Spielen, die wir spielen, auch wenn ganz viel gespielt wird, dass man ganz raustritt und quasi in so eine Rauschfunktion, Suchtfunktion, finde ich, das hat sich jetzt ja auch schon, ist ein bisschen was Pathologisches vielleicht, finde ich eher unwahrscheinlich, dass das passiert. Und das hat dann vielleicht gar nichts mit den Spielen an sich zu tun, sondern eher mit Persönlichkeitseigenschaften und mit persönlichen Problemen, wenn sowas passiert. Ne? Wenn wir sagen, vielleicht jetzt Glücksspielsucht oder irgendwie sowas. Das ist natürlich möglich, dass es so passiert, aber ich sehe eher durch diesen wirklich im Spielen haben wir meistens den Bezug zur Realität, zum realen Leben auch, der ist noch da. Man tritt mal heraus, auch um sich zu erholen und so weiter, aber zu gefährlich, also würde ich das jetzt nicht einschätzen.
Nein, also das ist eben im Digitalen halt so. Das analoge Spiel hat dort kein Suchtpotenzial in der Form, wie Sie es gerade so angedeutet haben, denn das Immersive der digitalen Spiele sorgt halt dafür, dass ich mit der noch viel mehr verlieren kann und Zeit und Raum vergesse. Und der Vorteil, in Anführungsstrichen, bei Brettspielen ist, die haben ein Spielende. Da ist nicht das Geschäftsmodell darauf ausgelegt, dass ich nochmal wieder irgendwelche Items kaufe, dass ich noch länger, möglichst länger diese Mediennutzungszeit hinausziehe oder so etwas, sondern da ist das Geschäftsmodell der eben analogen Brettspiele und Kartenspiele ein ganz anderes. Deshalb ist also auch die ökonomische Relevanz eigentlich dieser Branche halt nicht so gegeben wie eben natürlich eben im Digitalen. Aber sie hat eine ganz andere soziale und wichtige Wirkung. Deshalb ist es so ein wichtiges Kulturgut, dass wir dort eben auch ja politisch immer noch mal wieder ein bisschen platzieren müssen, dass die Wirkung der Spiele eine ganz andere ist als eben ja, digitale Spiele.
Wie ist das denn aber mit Sammelkartenspielen wie Locana, heißt das, von Ravensburger in Kooperation mit Disney? Da kauft man sich ja dann immer wieder neue Karten oder sollte das tun? Das ist die Idee, die Geschäftsidee, die dahinter steckt. Das ist doch dann so ähnlich wie bei Games, ja, ne?
Das kennt man ja schon seit langem. Magic the Gathering ist vielleicht noch manchen ein Begriff oder Pokémon-Karten kennt man vielleicht von seinen Kindern. Da gibt's ganz viele Vertreter, ja genau, und die sehen das dann wirklich halt auf den Geldbeutel ab. Die heißen auch in der Brettspielszene bei uns nicht umsonst Cash Grave, also da kann man sein Geld drin versenken. Du musst dann einfach immer neue von diesen Booster-Packs kaufen, heißen die, und du weißt halt einfach vorher nicht ganz genau, was ist da drin. Vielleicht auch ein bisschen vergleichbar mit zu Fußball-Sammelbilder von früher. Und die Verlage, die solche Spiele rausbringen, die schaffen es dann schon. Da ist halt die Marketingabteilung dann wirklich super organisiert über Turniere, die sie organisieren, Weltmeisterschaften, neue Sets, die dann 3-4 Mal im Jahr rauskommen, versuchen die dann wirklich gut die Leute an sich zu binden und diesen Begriff auszulösen, den wir in der Spieleszene alle kennen, nämlich das FOMO, das Fear of Missing Out, dass ich immer das Gefühl habe, also diese eine Karte, die brauche ich jetzt unbedingt und dann muss ich mir noch 20 Packs kaufen, damit ich die sicher finde. Das ist aber wirklich so ein Trend, der bei diesen, in Anführungsstriche mache ich jetzt mal in die Luft, bei den normalen Brettspielern gar nicht so gern gesehen ist, ist so mein Eindruck. Also Brettspieler mögen das eigentlich nicht, dass sie sich Packs kaufen müssen und nicht wissen, was ist dann da drin.
Also eher Finger weg von solchen Sachen, würden Sie sagen?
Da geht es natürlich viel um Konsum und ich glaube, es werden auch Sammelleidenschaften so ein bisschen angesprochen, also noch ein bisschen was anderes als Spielen. Ich finde ganz interessant, das habe ich noch nicht selbst erlebt, aber das gibt dann auch so witzige Spiele rund und sagen, okay, wir nehmen die gekauften Packs und versuchen dann damit zu spielen. Ne? Also egal, habe ich jetzt die besten Karten da drin oder die schlechtesten, sondern der Spielreiz ist dann nicht, dass ich mir ein ganz tolles Deck zusammenstelle, indem ich ganz viel kaufe, sondern ich nehme das, was mir angeboten wird und versuche das Beste daraus zu machen, also quasi so ein bisschen auch wieder spielerisch damit umzugehen und nicht zu sagen, ich gebe mich dem hin, dass ich ganz viel Geld in die Hand nehmen muss, um das beste Kartendeck am Ende zu haben, sondern ich nutze das irgendwie anders und das finde ich sowieso ganz großartig, wenn man irgendwie das machen kann, wenn man beim Spielen noch einen eigenen Twist irgendwie reinbringt, der vielleicht auch ein bisschen manchmal gegen das läuft, was gedacht ist.
Irgendwie verlagert sich bei solchen Spielen ja das Spiel auch auf vor der Partie, ist zumindest mein Eindruck von den Magic-Runden, die ich kenne. Da baut man sich ja aus den ganzen Karten, die man gesammelt hat, vorher schon sein Deck zusammen. Und ich glaube, ganz viele Spielenden ziehen da so eine Genugtuung daraus, sich erstmal auf das Match vorzubereiten. Und dann wird das eigentlich nur noch so abgehandelt, ist so irgendwie mein Eindruck gewesen.
Wenn ich mir die Spieletrends so anschaue, also zum Beispiel verkauft ja Lego sehr gut seine Botanicals, da werden Blumen gebaut oder diese sogenannten Cozy Games, die gehen ganz gut. Ist das so eine Art Flucht in die heile Welt vielleicht auch?
Ja, sicherlich tut uns das ja auch gerade gut in einer Welt voller Konflikte oder eben, die Jury hat ja auch Dorfromantik jetzt mal eben gewinnen lassen, auch so ein typisches Cozy Game, wo also man einfach entspannt miteinander interagiert und spielt und nicht einfach jetzt große Konflikte dort halt hat. Und natürlich träumen wir uns eine Welt, die friedlicher ist, die humorvoller ist, die entspannter ist, und da kann Spiel eben uns auch einfach dieses Entspannungsgefühl vermitteln.
Mühle, Mau Mau, Minecraft. Warum spielen wir? Darum geht es heute im Forum bei SWR Kultur mit der Soziologin und Pädagogin Professor Wiebke Warburg, dem Spielewissenschaftler Professor Jens Junge und dem Spielefan und Spielepodcaster Nico Wagner. Wir haben viel geredet über den Spieltrieb des Menschen und wozu der gut ist. Also von Entwicklung und Lernen bis zu erlebtem Verarbeiten, bis hin zu Kooperation, Teamgeist, Selbstwirksamkeit, Affektregulation. Kann man den Spieltrieb des Menschen auch missbrauchen?
Da sind Sie jetzt gedanklich dann auch schon wieder bei verschiedenen Geschäftsmodellen oder aber auch im politischen Bereich. Und ja, viele Spiele, wenn wir uns die aus der Zeit des Ersten oder auch natürlich des Zweiten Weltkriegs, also des Nationalsozialismus angucken, sind Spiele missbraucht worden. Spiele sind nicht immer unschuldig. Weil Spiele so wirksam sind, wissen manche, macht Menschen auch eben diese Spiele für sich einzusetzen. Und natürlich ist das kritikwürdig und bedenkenswert, wenn wir merken, wie eben mit eben schönen Spielprinzipien auch eben Ideologien und nicht wohlmeinende Geschäftsmodelle durchgedrückt werden. Also da muss man schon mal aufpassen, ja.
Worauf muss man da aufpassen?
Also das passiert ja, denke ich mal, schon, wenn auch Eltern allein nur für ihre Kinder Spiele kaufen. Dass man auch sich mit diesem Spiel auseinandersetzt, bevor man da halt loslegt, was mag da wohl für ein Weltbild drin sein, welche Einstellungen, Normen, Werte sind damit wohl verbunden, was wird da eigentlich kommuniziert in diesem Spiel, also auch darüber sollte man sich eben Gedanken machen. Und ja, also zum Glück sind jetzt die Spiele, die hier in Deutschland erscheinen, ja eben eher für den Massenmarkt geeignet und nicht ideologisch so aufgeladen, aber da gibt es eben schon Exemplare, wo man ja sich irgendwie halt wünscht, dass es da jemanden gäbe, der darauf aufpasst. Das ist im analogen Bereich natürlich jetzt nicht so gegeben wie im digitalen, wo es halt auch dann eine freiwillige Selbstkontrolle oder so etwas gibt, weil halt die Brettspiele hier, die in Deutschland erscheinen, jetzt nicht da solche eben Suchtgefahren oder eben Abartigkeiten ansonsten in sich tragen.
Ein schönes Beispiel dafür ist, das war eigentlich eher ein Kunstprojekt als wirklich ein Spiel. Damals 2009 von Brenda Romero hieß die Dame. Die hat ein Spiel entwickelt, das hieß Train. Und da gab es, glaube ich, nur 3 oder 4 Exemplare davon. Und das Spiel hat erstmal den Eindruck vermittelt, man würde irgendwie logistisch einen Eisenbahntransport organisieren und man muss gut Güter irgendwie von A nach B bringen. Und erst am Schluss wurde dann den Spielenden halt offenbart, ja, was ihr gerade organisiert habt, das war quasi der Holocaust, weil ihr habt geschaut, wie gut kriege ich die Züge nach Auschwitz halt voll. Ich finde, momentan ist eher so ein Problem, dass Spiele nach wie vor irgendwelche Stereotype reproduzieren, also mehr so eine indirekte Gefahr. Also dass zum Beispiel in einem Spiel, wo es jetzt, drum geht, sich durch eine Fantasy-Welt zu kämpfen, halt natürlich immer noch der große, starke Mann dann derjenige ist, der irgendwelche weiblichen Charaktere retten muss. Also ich sehe da tatsächlich die Gefahr eher auf so einer Metaebene, dass halt irgendwelche gesellschaftlichen Stereotype nach wie vor leider reproduziert werden. Da würde ich mir schon mehr Sichtbarkeit für verschiedene Gruppen auch wünschen. Und da könnte man dann die Gefahr auch ein bisschen bannen, dass da eben gesellschaftliche Sachen, wie gesagt, weiterhin reproduziert werden.
Aber da ist, glaube ich, die Branche inzwischen so sensibel geworden, oder? Nico, Puerto Rico, das ist so ein typisches Kolonialspiel, wo dann auch eben der Verlag bei der Produktion nicht so richtig drauf geachtet hat, dass natürlich dann halt die Plantagenarbeiter alle natürlich braune Spielsteine waren und dass man darüber dann halt nachdenkt, diskutiert und sagt, ups, da haben wir auch plötzlich so unbewusst meistens Weltbilder reproduziert, die heutzutage vielleicht doch mal anders zu beleuchten wären. Und ich finde, da hat sich sehr viel getan, oder?
Getan hat sie schon viel, aber ich lese, also für die Jury-Spiele des Jahres spiele ich ja jedes Jahr so 250 bis 300 Spiele ungefähr. Beim Großteil der Anleitung lese ich nach wie vor dann da drin, ja, wir nehmen mal das generische Maskulinum, wir meinen aber irgendwie alle. So, und also ich finde, auf so ganz einfacher Ebene sieht man schon, da könnte man schon noch mehr machen, als jetzt eben die großen Anstrengungen, die du jetzt da schon angesprochen hast, Jens. Ist ja auch nicht umsonst jetzt gerade erst noch ein Verein gegründet worden in Berlin, Flintastisch nennt sich der, der sich wirklich drum kümmert, Flinter-Personen, also weibliche Lesben, Inter sexuelle und so weiter, irgendwie mehr Sichtbarkeit zu geben. Das passiert ja nicht dann, wenn es nicht nötig wäre. Also ich glaube schon, dass betroffene Gruppen durchaus das Gefühl haben, da könnte man schon noch mehr machen.
Frau Warburg, kennen Sie ein Spiel, von dem Sie sagen würden, also das sollte man auf keinen Fall kaufen, das sollte man auch keinem Kind schenken und nicht spielen?
Das würde ich tatsächlich fast niemals sagen, weil ich immer denke, dass man mit dem Spiel, wenn man das reflektiert, damit arbeiten kann. Also ich würde fast sagen, in jedem Spiel findet man noch was, was kritisch zu betrachten ist. Und deswegen finde ich, kann auch ein Spiel sein, was ich erstmal sagen würde, das finde ich schwierig. Also Puerto Rico wurde ja eben gerade angesprochen in der ursprünglichen Version. Aber das kann ich dann tatsächlich natürlich benutzen, um zu sagen, welche Mechanismen werden hier übersetzt in eine Spielmechanik, die aber dann zeigt, man spielt eigentlich, oder nicht nur eigentlich in dem Fall, sondern Kolonisten. Nämlich man geht woanders hin, man nimmt Menschen, die dort leben, das Land weg, beutet sie aus. Und das ist das Spielprinzip, mit dem ich am Ende nachher gewinne, indem ich die Dominanz über eine Insel habe. Und das zu hinterfragen, kann, glaube ich, irgendwie total viele Lerneffekte auch auslösen. Ich zum Beispiel habe das Spiel damals total gerne gespielt und ich glaube, dass wir immer in diesem Austauschprozess sein müssen. Was ist denn jetzt an diesem Spiel interessant, beziehungsweise was ist zu kritisieren? Warum funktioniert die Spielmechanik so gut, aber das Thema ist irgendwie doch vielleicht schwierig und da ist viel im Fluss, aber zusammengefasst, ich würde niemals sagen, ganz verbieten ein Spiel, also das geht bei mir nicht.
Meiner Meinung nach kommt dieser Trend zu diesen Cozy-Spielen, die Sie vorhin angesprochen haben, Frau Theis, also diese gemütlichen Spiele, die irgendwie in der Natur spielen und dann baue ich vielleicht hier mein Gärtchen auf oder spiele irgendeinen Waldspaziergang nach, keine Ahnung, ich lasse mir jetzt gerade irgendwas einfallen, die speisen sich, glaube ich, auch aus dieser Gefahr heraus, dass Verlage vielleicht was falsch machen könnten. Also vielleicht liege ich auch falsch, ihr dürft mich gerne korrigieren, aber mein Eindruck ist schon, dass Verlage es nicht mehr so ganz gerne machen, irgendwelche Personen zum Beispiel in Spielen darzustellen. Dann nehme ich lieber irgendwelche anthropomorphen Tiere oder irgendein Naturthema, dann kann ich schon mal keinem irgendwie auf die Füße treten. Ich kriege danach keinen Shitstorm ab. Ich finde das ein bisschen schade. Ich würde gern mehr Persönlichkeiten irgendwie erleben und Reibung haben in den Spielen. Man muss das halt dann eben gut vorbereiten oder halt umsetzen. Da jetzt einfach immer nur Naturthemen zu nehmen, finde ich fast irgendwie den einfachen Weg raus aus der Geschichte. Da macht man sich zu einfach.
Ja. Sie hören das Forum bei SWR Kultur, heute mit dem Thema Mühle, Mau Mau, Minecraft, warum spielen wir? Zu Weihnachten kriegt jedes Kind in Deutschland zwischen 3 und 13 im Schnitt Spielzeug für ungefähr 170 Euro geschenkt. Wie viel Spielzeug brauchen Kinder?
Das ist ja die ganz große Frage, glaube ich, die alle Familien umtreibt.
Jetzt geben Sie die ultimative Antwort, Frau.
Die gibt es natürlich schon wieder nicht. Die gibt es schon wieder nicht. Kinder brauchen nicht so viel Spielzeug, das glaube ich. Aber wir leben in einer Welt, in der zumindest im westlichen, im europäischen Raum die meisten Kinder sehr viele Spielzeuge haben. Ich vertraue immer darauf, dass die Kinder sich die Spielzeuge auswählen aus ihrem großen Sortiment, mit dem sie gut spielen können. Und das ist spielpädagogisch das Allerwichtigste, dass Kinder die Spielzeuge, die sie haben, eben auch bespielen. Und ich denke, da werden viele von den gekauften Spielzeugen vielleicht nach Weihnachten gleich wieder weggelegt und gar nicht mehr bespielt. Von daher Augen auf bei der Spielzeugwahl und beim Spielzeugkauf. Aber dass so viele Spielzeuge gekauft werden, hat natürlich nicht nur an sich mit dem Spielethema zu tun, sondern dass man den Kindern eine Freude machen möchte. Und was ist da naheliegender, als zu sagen, sie wünschen sich Spiele, sie wünschen sich Spielzeuge. Und wir kaufen ihnen diese Spielzeuge gerade an Weihnachten, dem großen Fest der Familie.
Aber woher kann ich vorher wissen, mit welchen Dingen das Kind am Ende tatsächlich spielt?
Also da gibt es ja Altersangaben bei ganz vielen Dingen. Und wenn Sie in ein Spielwarenfachgeschäft halt gehen, gibt es da kompetente Berater. Zum Glück noch, wenn man eben nicht im Internet nur irgendwo wild rumklickt und irgendwas kauft. Wenn man sich unsicher ist und wenn man irgendwo auch das Kind beschreiben kann und den Entwicklungsstand des Kindes, dann wird auch dort halt ein Fachberater sagen, so fängt gerade an zu krabbeln, macht gerade dies, fängt gerade an zu sprechen. Da habe ich hier Folgendes, was das unterstützt. Also es muss ja ein altersgerechtes Spielzeug sein, was dort halt natürlich dann verschenkt wird. Und ich würde auch irgendwann mal, weil wir entwickeln uns ja alle dann auch, ne, die kleinen Wesen besonders schnell hier und da, dann auch mal eine Inventur machen und dann auch feststellen, was wird eigentlich noch bespielt oder was kann mal in Keller auf dem Flohmarkt oder weitergegeben werden. Das hilft schon mal, auch dann halt diese Flut im Kinderzimmer einzugrenzen. Und der nächste wichtige Punkt ist eben, wenn man dann halt eben bei so einem Weihnachtsgeschenk merkt, ja, irgendwie die Puppe, die ich da geschenkt habe oder das Stofftier, das kriegt nicht mal einen Namen, das sitzt da nur in der Ecke und staubt ein. Also auch darüber, also wird es integriert in den Spielprozess, das bekommen Eltern dann ja halt mit. Oder wenn eben da nicht mit Oma und Opa oder Paten, Tanten und Onkels abgestimmt worden ist, was wollen wir jetzt mal schenken und wer schenkt wie viel, dass es dann das Kind überschüttet werden könnte. Und dann merkt man dann halt auch, was wird eigentlich wirklich angenommen und womit kann sich das Kind identifizieren. Und dann irgendwann mal den Ballast loszuwerden, glaube ich, das kann ich nur empfehlen.
Ich stelle mal die steile These auf, dass das Spielzeug, was relativ schnell in der Ecke landet, meistens das Spielzeug ist, mit dem die Kinder irgendwie alleine spielen sollen, also quasi eine Beschäftigung ist. Sei es jetzt Klemmbausteine, Stofftiere oder wie auch immer. Ich glaube, das beste Geschenk, was man Kindern tatsächlich machen kann, ist, dass man ihnen irgendwas etwas schenkt, das man dann mit ihnen zusammen spielt. Sage ich jetzt natürlich als Brettspieler, weil da passiert das eigentlich immer, aber auch andere Sachen können es ja sein. Ich glaube, das größte Geschenk, was man Kindern heutzutage machen kann, ist, dass man einfach gute Zeit mit ihnen verbringt und nicht sagt, hier ist das Spiel, mach das mal da drüben. Die Erwachsenen hätten gern ihre Ruhe. Und ja, da kann ich ja mal kurz ganz schamlos Eigenwerbung machen, weil Wiebke vorhin gesagt hat, Augen auf, was man dann kauft. Naja, Spiel des Jahres macht ja genau eben die Vereinsarbeit, dass wir dann sagen, hier, das sind Spiele, die können wir empfehlen. Da macht ihr ziemlich wahrscheinlich nichts falsch mit. Und da gibt's ja auch unseren blauen Pöppel für die Kinderspiele. Also wer Spiele sucht, was ich jetzt sehr hier befürworten würde, der kann sich, denke ich, hoffentlich auf unsere Empfehlung verlassen. Also Zeit mit Kindern verbringen, das ist, glaube ich, das größte Geschenk.
Mhm. Finde ich auch total wichtig, kann gar nicht kurz noch dazu. Und ich glaube, bei den Brettspielen ist das ja so, vielleicht auch eine Empfehlung an die Eltern. Viele schrecken davor zurück, das haben wir auch in einer Interviewstudie mal rausgefunden, diese Spieleanleitungen zu lesen. Also das ist ja immer die große Angst, ich schenke meinem Kind oder meinen Kindern ein Spiel und jetzt muss ich mich damit beschäftigen, diese Spieleanleitung zu lesen und das zu vermitteln. Aber es gibt halt so tolle Videos heute aktuell für quasi, ich würde sagen, fast für alle Spiele, dass man diese Hürde, die kann man heute ganz einfach nehmen und zusammen mit den Kindern schon angucken, die Spiele.
Also das war vielleicht auch eine Empfehlung für vernetztes Spielzeug, von dem es immer mehr gibt. Auch interaktive Puppen gibt es ja inzwischen. Ja, würden Sie sagen, das ist eine gute Entwicklung?
Ja, aber da spielen die Kinder ja wieder mit dem Spielzeug, das dann irgendwie auf sie reagiert und nicht mit anderen Menschen. Mir ging es ja genau gerade darum, mit anderen Menschen zu spielen und nicht irgendwelche KI-Sachen, die dann mit meinen Kindern agieren. Das ist ja eigentlich nicht das, was ich möchte.
Tatsächlich sind auch diese technikbasierten Spielzeuge ganz schnell halt wieder, wenn man merkt, was man damit so machen kann. Und die kommen ja auch schnell an ihre Grenzen. Wenn man dann all diese Technikbegeisterung beiseite packt, dann packt man auch das Spielzeug sehr oft beiseite.
Naja, man kann ja mit Puppen inzwischen sprechen, die sind mit einer KI verbunden und die machen dann alles Mögliche mit einem. Also bis man das ausgereizt hat, dauert das, glaube ich, schon, aber es ist sicher kein Menschenersatz, oder?
Genau, genau.
Also dann sind wir auch nochmal, das würde ich noch ganz kurz ansprechen, bei Spielen als Familienkit. Ist das eher so ein sowas, was man tatsächlich machen kann oder haben kann oder ist das so ein Trugbild von bürgerlicher Idylle?
Da trieft ja noch ganz viel diese Werbung aus den 80ern irgendwie raus, dass ein Spiel immer heißt, wir sitzen alle debil grinsend um den Esstisch rum und haben Spaß mit irgendwelchen Plastikmaterialien. So sahen die Werbung ja früher aus. Ja, ich glaube, es kann beides sein. Ich kenne auch Spiele, da wird vielleicht danach die Scheidung eingereicht, also je nachdem, wie man das dann irgendwie spielt.
Okay, vielleicht sollten wir das kurz erwähnen, um Schlimmeres zu verhüten.
Ja, das sind so Sachen wie Risiko oder so. Also darüber können sich dann schon auch mal Familienstreits entwickeln, würde ich sagen. Ich komme einfach nochmal wieder zu dem Punkt zurück. Ich will mich da jetzt ungern wiederholen. Aber wenn ich einfach eine gute Zeit miteinander erlebe, dann ist das wie jede andere gute Aktivität, die ich als Familie erleben kann, natürlich was die Bindung verstärkt. Vielleicht insbesondere, wenn es dann eben ein kooperatives Spiel ist, wo ich dann eben erlebe, ey, wir haben zusammen als Familie jetzt hier dieses Problem gelöst. Aber ich würde das jetzt nicht als den Familienkit schlechthin betrachten. Das funktioniert natürlich nicht.
Welche Bedingungen müssten denn dafür vorhanden sein, damit das funktioniert, dass man sagt, wir haben eine gute Zeit als Familie beim Spielen?
Naja, dass man die altersgerecht die Spielsituation auch organisiert. Und wenn man Enkelkinder und Oma zusammen an einen Tisch bringt, dann darf nicht Erfahrung, Lebenserfahrung und Wissen irgendwie eine Rolle spielen, sondern muss man ein passendes Spiel raussuchen, das halt alle zusammenführt. Und dann ist es eben ein bisschen mehr zufallsorientiert. Und da, ich denke, jeder kennt ja Memory. Und das ist für die Kinder ein solches Fest, wenn sie merken, dass sie mit ihrer eigenen Kompetenz eben doch auch die Erwachsenen schlagen können, die sonst immer Nein sagen oder geh ins Bett und so weiter. Also da gibt es ganz tolle Spielprinzipien, die eben auch dieses Machtverhältnis, das natürliche Machtverhältnis auf den Kopf stellt. Und das tut Kindern auch nur so gut, dass die dann auch ihren Selbstwert da richtig gestärkt sehen und Freude dran haben, weil sie merken, diesmal lässt man uns nicht gewinnen, sondern ich kann es.
Und was ich ganz oft gefragt werde, ist, wir haben Kinder, die unterschiedlich alt sind, ne? Weil ihr jetzt ja auch gerade gesagt hattet, diese Altersangemessenheit zum Beispiel. Ne? Und dann möchte man mit dem Kind, das älter ist, vielleicht ein Spiel spielen, das ist schon ab 10 oder ab 8 oder ab 9. Und das andere Kind möchte aber auch unbedingt mitspielen. Also ich glaube, so eine Dynamik kennt man auch ganz viel, dass das ein total attraktives Spiel ist. Und das kleinere Kind oder das jüngere Kind möchte auch gerne mitspielen. Und dass man dann eben solche Regeln findet, wie ich spiele mit dem Kind zusammen. Oder kann man das, was uns vorgegeben ist, ein bisschen vereinfachen vielleicht, dass alle mitspielen können. Weil wenn erstmal das Spiel da ist und es wäre für ein Kind nicht altersangemessen, hat es trotzdem sehr großen Aufforderungscharakter. Und da auch dann einen kreativen Weg damit zu finden, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Damit das Spiel nicht am Ende auf dem Fußboden liegt und drauf rumgetreten wird.
Ja, und Familie kann ja übrigens, also das geht gerade schon wieder alles so sehr in die Spiel mit Kinderrichtung. Das regt mich ehrlich gesagt als Brettspielverrückter ein bisschen auf, dass das immer noch so als Kinderzeug abgetan wird, sage ich jetzt mal. Natürlich kann man auch super mit Kindern spielen. Aber Familie ist ja heutzutage zum Glück auch viel, viel mehr als einfach nur Vater, Mutter, Kind oder Kinder. Familie kann ja auch heißen, ich besuche über die Feiertage, weiß ich nicht, meine Eltern, die schon Senioren sind, und dann sind da gar keine Kinder dabei. Mit denen kann ich aber trotzdem eine super Zeit haben. Also es gibt wirklich auch für ganz viele andere Familienverhältnisse super Spiele, mit denen man eine gute Zeit haben kann. Mhm. Nicht immer nur so an die Kinder denken.
Danke, Nico, dass du nochmal darauf hinweist, weil wir hatten eben auch das Kulturgutspiel ja angesprochen und das ist jetzt auf der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes gelandet. Auch weil eben ganz viele Spielecafés und Spieleclubs existieren, wo nur Erwachsene eigentlich hingehen und spielen. Also es gibt immer mehr Single-Haushalte in Deutschland, jetzt über die letzten Jahrzehnte betrachtet, und dass man dort auch wieder Orte schafft, zusammenzukommen, gemeinsam zu spielen. Also gibt es fast in jeder mittelgroßen Stadt in Deutschland inzwischen halt tolle Angebote von Spieleclubs und Spielecafés, die man auch nutzen kann. Da wird man kaum abends, wenn die da zusammensitzen, viele Kinder sehen, sondern das sind Erwachsene, Durchschnittsalter mindestens 37.
Erwachsene, auch nochmal Familie, da möchte ich nochmal drauf zurückkommen, weil sich mir eine Frage noch aufdrängt. Spielt man manchmal auch, wenn man sich sonst nichts zu sagen hat?
Okay, interessant, muss ich kurz drüber nachdenken. Es gibt tatsächlich, aber um den Denkpause zu ermöglichen, es gibt tatsächlich auch Spiele, die setzen das bewusst als Mittel ein, dass ich eine eingeschränkte Kommunikation habe. Also es gibt durchaus auch Spiele, die wollen ganz bewusst von uns, dass wir uns erstmal anschweigen. Ja, weiß ich gar nicht.
Also der Schachklassiker, dass man da also gegeneinander antritt und gar nicht über sich und die Welt irgendwie redet, sondern nur gegeneinander kämpft, kennt jeder, glaube ich, auch so eine Situation. Aber danach wird halt irgendwie halt doch diskutiert oder vielleicht wieder gelacht, und Spiele können dann, wenn da vorher sozusagen eine Phase des Schweigens war, wieder die Brücke bilden, dass man miteinander doch Themen findet, über die man wieder sprechen kann.
Ja, also, und vielleicht ist das Schweigen auch gar nicht das Schlechteste. Also könnte man ja auch sagen, es ist irgendwie, man muss sich so viel zu sagen haben, immer in Familien oder in Freundesgruppen muss das sein, oder ist nicht Spielen einfach eine Freizeitbeschäftigung, wie auch andere, die man macht, um miteinander eine gute Zeit zu haben.
Ganz kurze Schlussrunde. Welches Spiel sollte man unbedingt mal ausprobieren, Herr Wagner?
Da muss ich jetzt natürlich sagen, das aktuelle Spiel des Jahres ist immer eine gute Wahl. Für die Feiertage irgendwas, was einen als Familie zusammenbringt, sowas wie Krakel-Orakel, da muss man ein bisschen zeichnen, auch wenn man es gar nicht gut können muss. Hitster ist ein Musikquiz, was man in einer großen Gruppe zusammenspielen kann.
Welches Spiel ist immer wieder spielenswert, Frau Warburg?
Ich spiele tatsächlich immer wieder gerne Carcassonne, auch in großen Runden. Regeln sind leicht vermittelt. Man kann nebenbei auch ein bisschen reden, also wenn man sich noch was zu sagen hat. Und ich möchte vielleicht auch noch einen kleinen Tipp geben, was ich für zwei Personen gut finde. Duell um Cardia ist ein spannendes Kartenspiel, was ich gerade sehr viel mit meinem Mann spiele und sage, wer Lust hat, auf jeden Fall mal ausprobieren.
Was wird der Spieletrend im neuen Jahr, Herr Junge? Haben Sie eine Idee?
Also der Trend wird sein, dass wir immer auch speziellere Spiele halt bekommen, weil die Spieleproduktion günstiger geworden ist. Wir haben 3D-Druck und Digitaldruck und Verfahren und wir haben plötzlich Finanzierungsmöglichkeiten über das Internet, über Crowdfunding und so weiter. Also es wird eine weitere Ausdifferenzierung geben. Es wird eine große Vielfalt geben und ich beneide da die Jury nicht, die plötzlich aus irgendwie 1800 Neuerscheinungen dann eben ja 400 oder so zum Spielen rauspicken muss. Die werden noch mehr zu tun kriegen, die armen Jurymitglieder.
Das befürchte ich auch.
So, das Spiel ist aus für heute. Mühle, Mau Mau, Minecraft. Warum spielen wir? Das war das Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit Professor Dr. Jens Junge, Spieler, Unternehmer und Direktor des Instituts für Ludologie an der SRH University Berlin, der Soziologin Wiebke Warburg, Professorin für Pädagogik an der Universität Koblenz, Spiel- und Spielzeugforscherin, und Nico Wagner, Mitglied in der Jury für das Spiel des Jahres, und außerdem betreibt er den Spiele-Podcast Brettagoge. Mein Name ist Marion Theiss. Ihnen vielen Dank fürs Mitreden und Ihnen fürs Zuhören.